Thomas räumt die Bühne ab, es geht gut los. So, ihr Lieben, ich will eigentlich anschließen dort, wo die Moni letzte Woche schon angefangen hat. Zeigst du gerade mal das Bild, bitte, das erste? Nochmal so als Rückblick. Sie hatte so die Gemeinde so ein Stück weit gezeigt gehabt mit Lego-Bausteinen, die fest auf dem Fundament verankert sind. Das ist die rote Grundplatte. Und ich habe noch so gedacht, ja, die Grundplatte, die hat auch so ihre Begrenzungen. Ja, das ist das, was uns so Jesus mitgibt auf dem Weg. Und manchmal sind wir so am linken Rand von hier aus gesehen. Das sind dann so die strengen, die ganz strengen, die das Wort hundertprozentig auslegen. Und dann rechts die, die alles in Liebe ertragen. Ja, und manchmal schießt man dann auch ein bisschen über ein Ziel hinaus, hat ja die Moni auch so gesagt. Und da hat sie so als Beispiel auch gehabt, so unsere unterschiedliche Persönlichkeit, da hat sie die Schnecke gehabt als Beispiel für die Leute, die ein bisschen mehr Zeit brauchen. Und dann den Baustein mit der Uhr, wo ich mich dann so ein bisschen wiederentdeckt habe, wo alles nicht schnell genug gehen kann. Ne? Und diese Leute müssen ja miteinander auskommen. Und da hat sie so gesagt, dass wir das alles ein Stück weit auch in Liebe ertragen müssen, auch wenn wir andersartig sind und andere Meinungen haben. Und hat in einem Satz ganz am Anfang gesagt, den habe ich mir gut gemerkt, dass wir manchmal ein bisschen mehr Liebe füreinander brauchen könnten. Und ich denke, das sollte auch nicht nur auf die Gemeinde begrenzt sein, sondern es sollte von uns aus auch in die Gesellschaft hineinwirken. Und die große Frage ist, was hindert uns oft daran oder manchmal daran, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, dass wir so liebevoll miteinander umgehen und uns annehmen können, so wie wir sind. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, dass ihr immer wieder Dinge macht, wo ihr euch schon zigmal geschworen habt, die will ich eigentlich nicht mehr tun. Oder dass ihr immer wieder auf Menschen trefft, die genau den einen Punkt bei euch triggern, der euch durch die Decke bringen lässt, ja, der euch auf die Palme bringt, der euch enttäuscht, dass ihr euch immer wieder fragt, warum trifft es immer wieder mich? Ja? Ich habe dazu heute zwei Verse, die mir die letzten Monate sehr, sehr nahe gekommen sind. Ich will eigentlich nur über den zweiten predigen, aber der erste gehört so ein Stück weit dazu, weil das passt zu dem, was Simone letzte Woche gesagt hat. Und zwar geht es um den Hebräer 12, die Verse 14 und 15. Dort steht, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Ich habe so vier Punkte in diesen zwei Versen entdeckt, die so richtig eigentlich ins Gemeindeleben hineinpassen. Der erste ist der Friede mit jedermann. Das ist das, was Simone schon letzte Woche so angesprochen hat. Eigentlich sollten wir ja Liebe untereinander üben. Ja? Und da hat sie schon sehr viel dazu gesagt. Von daher hake ich das jetzt erstmal ab. Der zweite Punkt ist aber diese Heiligung. Das ist unsere persönliche Heiligung. Das müssen wir uns immer vor Augen führen. Es geht hier nicht darum, dass wir die ganze Welt heilig machen, sondern es geht hier in erster Linie mal um uns. Dass wir in unserem Leben Ordnung schaffen. Und das ist ein Prozess, in dem wir uns eigentlich befinden, bis wir zu Grabe getragen werden und beim himmlischen Vater sind. Und dann kommen die Punkte, die für mich so wichtig sind heute. Das ist einmal so die bitteren Wurzeln, die ja unser Handeln unterbewusst bestimmen und diese Auswirkungen der bitteren Wurzeln. Ich habe ja gesagt, dieser Text bewegt mich schon mehrere Wochen und was mich geschockt hat eigentlich war dieser letzte Teil, dass die bitteren Wurzeln dazu beitragen, Gemeinschaft zu zerstören. Das heißt, es ist nicht nur, dass wir darunter leiden unter diesen bitteren Wurzeln, sondern dass wir damit auch die Gemeinschaft mit unseren Brüdern und Schwestern zerstören. Und die Genfer Übersetzung, die bringt das noch viel krasser auf den Punkt. Die sagt nämlich, dass es die Gemeinde zerstört. Also nicht nur die Beziehungen untereinander, sondern die ganze Gemeinde. Also dazu braucht es schon nur einen einzelnen Menschen. Und wie kommt das? Wenn mir etwas nicht passt, dann suche ich immer auch Leute, die mir gleichgesinnt sind, oder ich gehe auf die zu und versuche die zu beeinflussen, dass sie meiner Meinung sind. Ja? Und schon habe ich unter Umständen zwei Gruppen in der Gemeinde oder auch in der Familie oder egal in welcher Gemeinschaft, ja, wo wir im Prinzip nichts anderes tun, als dass wir Misstrauen säen oder Zweifel säen, nur um praktisch unseren Willen auch durchzusetzen. Und da muss man sich fragen, was ist denn das? Das ist eine Frucht, die aufgegangen ist irgendwo, die ich in die Gemeinschaft hineinbringe. Die bitteren Wurzeln selbst sehen wir ja nicht. Wir sehen immer nur die Auswirkungen und wir spüren auch immer nur die Auswirkungen. Ja, weil ich kann von keinem sagen, du hast irgendwelche Probleme mit deinem Vater gehabt oder mit irgendwelchen Schulkameraden oder sonst was, sondern wir sehen immer nur die Auswirkungen der bitteren Wurzeln. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass wir fast alle noch ein Stück weit Last mit uns rumtragen. Ja, aber um gleich so ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen, möchte ich euch zeigen, dass wir hier in prominenter Gesellschaft sind. Ja? Der Paulus, der erzählt uns etwas über sich im Römerbrief im Kapitel 17, in den Versen 18 und 19. Da schreibt er nämlich: Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und das sagt Paulus, ja, ein Mann, von dem er eigentlich ausgeht, dass er von morgens bis abends die Zeit im Gebet zugebracht hat, der die Heiligung an sich für uns ist, ja, der vom Heiligen Geist erfüllt war, wie man es so von keinem anderen in der Bibel lesen kann. Und doch schafft er es nicht, das Böse zu vermeiden. Der ist schuld daran, dass wir heute hier sitzen, ja. Ja, im Prinzip hat er das Wort mit nach Europa gebracht, ja, und hat uns Heiden zu Christen gemacht. So, und das lässt mich jetzt ein bisschen entspannter werden, wenn ich jetzt auf den Vers 15 gucke, ja, das heißt für mich, ich bin nicht allein, ich bin nicht perfekt, aber ich bin Gottes Kind und ich habe in der Bibel ein Handbuch, in dem ich mir Hilfe suchen kann. Und ich habe das mal gemacht, ich habe es mal in drei Punkte jetzt aufgeteilt. Einmal wollen wir uns mal angucken, was so bittere Wurzeln sind. Dann, wie kann ich die bitteren Wurzeln beseitigen? Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, was hindert uns eigentlich, diese bitteren Wurzeln anzugehen und auszureißen? Zu dem Thema, was bittere Wurzeln sind, zitiere ich mal aus einem Lehrheft der Schule für geistliches Wachstum des Elisha-Haus. Dort steht: Das Gesetz des Verurteilens betrifft nicht nur unsere bewussten, bekannten und äußerlich durchgeführten Handlungen, sondern auch, was unterdrückt, unbekannt und unausgedrückt in unseren Herzen vorhanden ist. Wenn sie einmal getroffen worden sind, haben Verurteilungen Folgen. Bittere Wurzeln, die nicht ans Kreuz gebracht wurden, verunreinigen uns und sind vielleicht die stärkste negative Macht in unserem Leben, die uns und den Menschen um uns Zerstörung bringt. Zitat Ende. So, das Zitat bezieht sich jetzt erstmal nur auf Verurteilungen, betrifft aber auch genauso Erwartungen, die wir haben. Ja? Und wenn wir da genau hingehört haben, dann wissen wir auch, dass es viel mit unserem Herzen zu tun hat und der Art und Weise, wie wir andere ver- bzw. beurteilen. Wie gesagt, das geschieht oft nicht bewusst oder in offensichtlichen Handlungen, sondern es schlummert in uns. Und das Herz, unser Herz wird in vielen, vielen Versen der Bibel beschrieben. Also wer mal sich die Arbeit macht und tut mal in so einer elektronischen Bibel einfach nur mal Herz eingeben, der findet über 500 Treffer. Ja? Und Da wird das Herz auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen beschrieben. Ne? Es ist was ganz Besonderes. Es gibt uns die Kraft, den Nächsten zu lieben. Aber auch, dass es eine Mördergrube ist, dass es hart ist, dass es steinern ist, unnachgiebig und so weiter. Ich habe mal nur ein Beispiel aus Römer 2, das ich euch vorlesen möchte. Da geht es um den, im Kapitel 2 geht es um den Maßstab des göttlichen Gerichts. Da steht in Vers 5, du aber mit deinem verstockten, unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Und wir dürfen das jetzt nicht falsch verstehen. Wir sind als Jünger Jesu gerettet, aber wir entwickeln immer noch unsere Persönlichkeit weiter, weil wir unser Verhalten ändern. Wir machen Erfahrungen und das führt dazu, dass wir irgendetwas auch in unserem Verhalten ändern. Und das zeigt auch das Bild, das die Moni letzte Woche verwendet hat. Bernd muss nochmal das zweite Bild zeigen. Das finde ich sehr, sehr gut, dass wir nämlich auf einem Weg sind. Dort sehen wir einmal den natürlichen Menschen, der geboren ist in diese Welt, ja, noch keine Beziehung zu Jesus hat, der wächst langsam auf und irgendwann bekehrt er sich und wird ein neuer Mensch. Da ist er wieder ein kleines Baby. Der alte Mensch ist aber schon riesengroß. So, und jetzt sehen wir, dass über diesem Menschen dann steht, dass hier eine Heiligung stattfindet. Das heißt, der alte Mensch nimmt in unserem Leben ab, während der neue Mensch zunimmt. Ja, und wir eigentlich Gott oder Jesus immer ähnlicher werden. Und ich finde, das ist ein ganz klasse Bild, das zeigt, dass wir noch nicht perfekt sein müssen, aber dass wir uns in einem Prozess befinden, bei dem wir auch Unterstützung empfangen durch den Glauben, durch die Bibel, durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, wie ihr euch das manchmal so vorstellt. Ich glaube, wenn wir mal im Himmel sind, dann wird uns unser Papa mal so auf den Schoß nehmen und wird uns mit uns auch über den alten Menschen reden, der noch nicht ganz ausgerottet ist. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er so sagt, oh Peter, ja, hast du das eine oder andere, hast du schon mal deine Geschwister überfahren, ja? Und hast du vielleicht auch mit kritischen Äußerungen bedacht, ja? Und diese kritischen Äußerungen zeigen ja auch manchmal so ein Stück weit Ablehnung, die wir gegenüber anderen haben, ja? Und wenn es mich manchmal nervt, egal was oder warum, dann sollte ich immer sowas auch Gott bekennen, ja? Wenn ich mit irgendjemandem ein Problem habe. Und sollte da auf jeden Fall meinen Geschwistern vergeben können, dass sie vielleicht mit ihren Äußerungen mir gegenüber auch meine Kompetenz in Frage gestellt haben. So empfinde ich das vielleicht. Vielleicht ist es gar nicht so. Ja? Also, dass wir da auch ein Stück weit in die Vergebung gehen müssen. Und da habe ich jetzt nochmal so gerade so ein paar Gedanken dazu, nämlich die Frage, was ist denn Vergeben? Ich weiß nicht, ob uns das immer allen so klar ist. Ich habe, wenn mir jemand etwas tut, habe ich erstmal das Recht, dass ich Genugtuung dafür kriege. Ja? So heißt das im Großen und Ganzen. Ja? Aber ich kann jetzt an diesem Recht festhalten, dann bin ich aber auch gleichzeitig der Richter. Oder ich gebe dieses Recht auf und gebe es an Gott ab, dass er richten kann. Und ich glaube, das ist für uns alle deutlich der bessere Weg. Denn wir können nicht in die Herzen der Menschen gucken. Wir wissen nicht, warum sie irgendetwas tun. Aber Gott kann's. Und Gott guckt da rein mit Liebe. Die Liebe, die uns vielleicht manchmal so ein Stück weit fehlt, weil wir in unserer eigenen Persönlichkeit gefangen sind. Ja? Und solche Verletzungen, wenn wir sie nicht in die Vergebung bringen, die schleppen wir mit uns rum. Ja? Wir müssen gucken, dass wir diese Verletzungen für uns aus der Welt schaffen. So, und da merken wir ganz schnell, dass wir an einen Punkt kommen, dass die bitteren Wurzeln etwas mit Sünde zu tun haben. Ja? Sünde, die sich manifestiert, weil etwas in einem Vergebungsprozess stockt oder hängen geblieben ist oder weil Erwartungen nicht erfüllt sind. So, also bittere Wurzeln entstehen aus Sünde, die wir in uns dann nähren, ja, und damit die Bitterkeit langsam wachsen lassen. Das heißt, die Wurzel wird auch immer größer. Ja. Wenn ich es nicht anpacke, diese Vergebung, diesen Vergebungsprozess, dann werde ich immer weiter diese Vorwürfe auch meinem Gegenüber oder meine Schwester, meinem Bruder gegenüber nähren. Und wie kommt es jetzt, dass wir Sünde gebären, wenn uns jemand verletzt, also ein anderer uns gegenüber sündigt? Ja? Wir haben ja gesagt, unser Herz ist eine Mördergrube und wir können nicht einfach über Verletzungen hinweggehen, weil sie etwas mit uns machen. Das fängt meistens so an mit so einem inneren Grummeln. Vielleicht kennt ihr das. Im Gedanken Gespräche führen, die dann einen anderen Verlauf nehmen als in Wirklichkeit. Oder Dinge, die uns den Schlaf rauben, weil wir unzufrieden sind mit irgendeinem Ausgang. Oder wir denken an jemanden und sofort kocht es in uns hoch und wir kriegen Blutdruck. Ja? So, und das sind so ein Stück weit bittere Wurzeln, die in uns schlummern. Ja? Oder die Früchte der bitteren Wurzeln, die in uns schlummern. Weil dann merken wir nur die Auswirkung, ey, ich fange an zu kochen. Ich habe da mit dem ein Problem mit dem Mann oder mit der Frau. Und wenn ich daran denke, dann kocht sofort in mir hoch. Und es ist dabei auch total uninteressant, ob der andere, der mich da verletzt hat, ob er das mit Absicht gemacht hat oder nicht. Ja? Entscheidend ist, dass ich eine Verletzung spüre. Und wenn es dann noch um Erwartungen geht, ist etwas ganz, ganz wichtig. Wir haben alle viele, viele Erwartungen, aber wir müssen diese Erwartungen auch äußern. Wenn sie nicht geäußert werden, wie soll denn unser Mitmensch wissen, was wir von ihm erwarten? So, wie können wir jetzt erkennen, ob wir bittere Wurzeln in uns haben? Ich habe ja schon erwähnt, dass da teilweise Haltungen oder eingeübte Denkweisen hochkommen bei uns, bei denen du einfach nur von anderen das Schlimmste erwartest, oder ich jetzt das Schlimmste erwarte. Ich muss es ja von mir ausgehen, weil ich habe die Predigt geschrieben, ja, und ich weiß genau, wie ich manchmal tick. Ja. So, ich nehme dazu mal ein ganz aktuelles Beispiel. Es war witzig, diese Woche. Wir haben ja diese Woche die Zwischenböden eingebaut. Udo, Manu und ich. Und da ist nicht alles so, hat nicht alles so geklappt, wie wir das ursprünglich geplant haben. Da ist auch mal ein Balken nicht hundertprozentig gerade, aber gerade genug. Und ich habe dann immer nur gesagt, macht euch nichts draus. Es kommt sowieso jemand, der merkt, dass da was schief ist. Dem einen ist der Balken zu schief, dem anderen sind zu wenig Bretter, dem anderen sind zu viele Bretter. Also wir brauchen uns keine Gedanken zu machen. Richtig machen können wir es sowieso nicht. Und genau das ist der Punkt, wo in mir etwas schlummert. Ja, man muss das mal vor Augen führen. Ich mache eine Arbeit und denke, da kommt jemand, der es sowieso kritisiert. Wo kommt das her? Ja, das ist was ganz tief in mir Verankertes. So, und das heißt doch eigentlich, du kannst nichts richtig machen, oder ich für mich, ich muss irgendwo diesen Spruch in mir verankert haben, du kannst nichts richtig machen und du bist auch nicht perfekt. Gut, perfekt will ich auch nicht unbedingt sein, aber richtig machen will ich es eigentlich schon. Und ich habe also so eine negative Erwartung, Haltung, die ich schon äußere. Ja? Und eigentlich bin ich jetzt glücklich, weil alle, die bis jetzt sich das angeguckt haben, die sagten zu uns, Mann, ist das toll, da haben wir ja so viel Platz. Also sie sehen das Positive und nicht das Negative. Und das freut mich so sehr, weil es zeigt, dass ich doch schon vieles gemacht habe in meinem Leben. Und das muss ich muss jetzt nur noch diese Denkweise, die muss jetzt aus meinem Kopf ganz raus. Ja? So. Und ihr seht aber auch dabei, und das hat mich auch so fasziniert, gemeinsam arbeiten in der Gemeinde ist wie Seelsorge. Ja? Und ich habe mir tatsächlich eine Seelsorgestunde gespart. Danke, liebe Brüder, dass ihr mit mir das gemacht habt. Ja? Aber die Bibel sagt dazu, in Matthäus 7, Vers 16, wo es um die Propheten geht, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja? Und dann folgen viele Verse, die über Gottes Umgang mit schlechten Früchten zu tun haben. Und was erleben wir als Reaktion auf unser Handeln und Reden mit Menschen? Fühlen die sich bei uns wohl? Fühlen sie sich angezogen oder machen wir ihnen Angst, schrecken wir sie ab? Das sind so Früchte aus unseren Aussagen, die wir gegenüber anderen treffen. Und da kann man es am leichtesten feststellen, welch Geisteskind wir sind. Ja, wir sind ganz klar, welches Geisteskind wir sind, aber was da im Moment in uns dann wirkt. Ja? Und am leichtesten tun wir uns halt, wenn wir uns die Früchte des Geistes ansehen, ja, den uns ja Jesus gegeben hat, damit er uns da immer wieder korrigiert, dann haben wir einen Maßstab, an dem wir uns orientieren können. Ja, in Galater 5, Vers 22 und 23 heißt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Jetzt, um die schlechten Früchte eigentlich nur zu identifizieren, müssen wir das Ganze nur umdrehen. Jetzt könnte ich mit euch einen Workshop machen, machen wir nicht. Ich denke einfach so, das Gegenteil, das ist so Hass, Trauer, Ungeduld, Feindseligkeit oder Ablehnung, Boshaftigkeit, Untreue, Unzuverlässigkeit, Härte und Zügellosigkeit. So, an diesem Maßstab können wir jetzt eigentlich messen, welche Früchte wir bringen. Und dann sind wir wieder bei der Predigt von letzter Woche, von dem Moni. Wenn wir diese guten Früchte untereinander teilen, dann findet eigentlich Annahme pur statt. Wenn keiner mehr dem anderen misstraut oder denkt, er wär mit Absicht übergangen worden oder es gibt irgendwelche Hintergedanken. Ja, Hintergedanken, das ist für mich so ein ganz furchtbares Wort. Ja. Das erlebt man leider immer wieder, dass man manchmal so denkt, was der redet oder was die redet, das passt nicht unbedingt zu ihrem Handeln. Ja. So, das ist schon wieder ein Misstrauen in mir, wo ich denke, wo kommt das her? Also wo bin ich jetzt wieder langsam? Genau. Es verunreinigt eigentlich mein Denken. Ja, mein Denken ist hier verunreinigt. Ich sehe Misstrauen. Also ernte ich auch Misstrauen wahrscheinlich, weil Gott lässt uns da keinen Zweifel offen. Es gibt das Gesetz von Saat und Ernte, wie es beschrieben wird in Galater 6, Vers 7 und 8. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Also Saat und Ernte. Wo finden wir das bei uns, dass wir immer wieder abgelehnt, nicht verstanden, übergangen werden, uns beleidigt fühlen oder Menschen aus dem Weg gehen, vielleicht die Straßenseite wechseln, wenn wir ihnen begegnen, nur um nicht guten Morgen oder guten Tag sagen zu müssen. So tun, als ob man den anderen gar nicht sieht. Wenn wir Wut empfinden, wenn wir an jemanden denken oder über jemanden sprechen. Und da gibt es unzählige Muster mehr. Wenn es also nicht Früchte des Geistes sind, dann sind es schlechte Früchte. Diese kommen meistens aus bitteren Wurzeln. Das sind einfach Zeichen dafür, dass etwas Unvergebliches in unserem Leben ist. Und wir sollten uns da nichts vormachen. Wir alle erleben Enttäuschungen im Leben. Und wir werden auch unterbewusst immer wieder verletzt sein. Wichtig ist, dass wir keine bitteren Wurzeln wachsen lassen, die unser Handeln bestimmen und damit eventuell die Gemeinschaft zerstören. Wie kann ich diese Wurzeln jetzt beseitigen? Erstmal ist es wichtig zu erkennen, dass bittere Wurzeln in mir gewachsen sind. Ja, das kann man jetzt anhand des Maßstabs, den wir festgelegt haben, mit guten und schlechten Früchten bemessen. Und dann braucht es aber auch Bereitschaft zur Buße von uns. Und dem Bekenntnis, wo wir schuldig geworden sind. Weil wenn wir andere verurteilen und schlecht über sie denken, dann ist es auch Sünde. Ja? Denn im Gedanken fängt das Ganze an. Und zuletzt, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir um Vergebung gebeten haben, dass wir auch den Zuspruch der Vergebung haben. Ja, mit den gegenseitigen Verletzungen, das ist so eine Sache, was für den einen Menschen ein normaler Meinungsaustausch ist, ja, das ist für den anderen schon eine persönliche Beleidigung. So, das ist schon eine unbewusste Verletzung. Woher soll der Erste das wissen? Also das heißt, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, jetzt brauche ich mal die zwei Menschen hier, also der ist derjenige, der den Meinungsaustausch betreibt und der sich da persönlich beleidigt fühlt. So, dann ist der Erste vielleicht sich gar nicht bewusst, was er bei dem ausgelöst hat. Also Verletzungen können unbewusst zugefügt werden. Und jetzt ist die Frage, woher soll denn der Erste wissen, dass er den Zweiten verletzt hat in irgendeiner Form? Jetzt gehen sie auseinander, nächstes Aufeinandertreffen, sie wollen irgendwas miteinander besprechen und der Zweite reagiert total ablehnend und haut so richtig um sich. Ja? So, der Erste weiß gar nicht, was ihm passiert, denkt sich, na, der ist halt schlecht drauf, geht nach Hause in sein Kämmerlein, bittet um Vergebung und das ist halt für ihn was ganz Normales, dass der Erste halt einfach einen schlechten Tag hatte. Aber bei ihm schwingt da was mit, nämlich diese Ablehnung, die er aus dem allerersten Gespräch hat. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn der Erste dann das Ganze in Vergebung gebracht hat, steht da noch was zwischen ihnen? Ja, da steht noch was zwischen ihnen. Ja, wir können vieles im stillen Kämmerlein vergeben, aber wir bringen dann auch den anderen um die Chance, sein Fehlverhalten zu erkennen. Und da stellt sich die Frage, gibt es da für die Vergebung, gibt es da eine Grenze? Matthäus 18, 21 und 22 sagt dazu, als Petrus fragt, wie oft er denn vergeben muss, da antwortet Jesus 70 Mal, 7 Mal. Jetzt komme ich wieder so einen Punkt. Ich bin ja sehr direkt und manchmal auch unnachgiebig. Ja? Wenn ich schlechte Laune habe, merkt man das. Folglich bin ich einer, der bei vielen in unserer Gemeinde schon zu Gast war und dort um Vergebung gebeten hat. Ja? Und das Schöne ist, ich finde immer wieder, dass Gott das Ganze schon vorbereitet hat. Ja? Und dass ich nie allein derjenige bin, der darüber Schmerzen hat, dass unsere Beziehung hier leidet, sondern dass der andere, der mir gegenüber ist, immer auch irgendwo dieses Gefühl hat und dass wir eigentlich dann uns heulend in den Armen liegen, weil es uns so wehtut, dass wir uns das angetan haben, dass wir uns irgendwas angetan haben. Ja? Die Regel von 70 mal 7 Mal ist eine biblische Regel, ja? Die Jesus selbst an Petrus weitergegeben hat. Und da war erstmal nicht die Rede davon, dass es irgendwelche Ausnahmen gibt. Für Petrus war das eine enorme Zahl, aber sie steht auch eher symbolisch dafür, dass es keine Grenzen für Vergebungsbereitschaft geben darf. Und das habe ich ganz doll gemerkt, als ich die Biografie von Corrie ten Boom gelesen habe. Ja, das war so, wie soll ich sagen, ernüchternd für mich, dass jemand in der Lage ist, einem Wärter aus dem KZ zu vergeben, wo die doch da praktisch dran schuld waren, dass ihre ganze Familie dort umgekommen ist. Ja, und die hatte die Größe, dort zu vergeben. Wow, das ist immer noch hart, wenn ich daran denke, gell? Was Menschen da leisten können. So, und weitere Handlungsweisen, die uns natürlich zur Verfügung stehen, die stehen in Epheser 4, Vers 26 und 27. Da geht es um die Weisungen fürs neue Leben. Ja, da steht drin, wenn ihr zürnt, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Ja, die genaue zeitliche Abfolge, die wage ich jetzt mal nicht zu beurteilen, ob man das tatsächlich immer so an dem bis zur Dunkelheit schafft, weil manchmal streitet man sich ja nachts, also das ist ja schon vorbei. Ja. Aber wichtig ist meines Erachtens der andere Punkt, dass wenn wir an dem Zorn festhalten, dass wir dann dem Teufel Raum geben. Ja, wenn wir da festhalten an unserem Recht auf Gerechtigkeit, dass uns Gerechtigkeit widerfahren wird. So, deswegen muss man gucken, dass man möglichst auch zügig, das entnehme ich diesem Wort, zügig das Ganze in die Vergebung bringt. Denn wer lange wartet, der vergisst. Und eigentlich verdrängt er. Und wo drängt er das Ganze hin? Wieder ins Unterbewusste. Diese bittere Wurzeln im Herzen. Vielleicht ist da schon eine, die er dann einfach nur noch mehr nährt. Wie heißt so schön, das Lieblingsmöbel des Teufels ist die lange Bank. In Johannes 20, Vers 23 steht dann, wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie ihm behaltet, sind sie ihm behalten. Und dieser letzte Abschnitt, der ist für mich immer wieder eine Herausforderung, sage ich euch ganz ehrlich. Denn wie vergebe ich richtig? Wie wende ich Vergebung an? Was ich leider immer wieder erlebe, ist, dass wenn ich um Vergebung bitte, dass ich dann gesagt bekomme, ich nehme deine Entschuldigung an. Ich will mich aber gar nicht entschuldigen. Wenn ich mich entschulde, dann kann ich das selbst tun. Dann kann ich etwas zurückbringen, was ich jemandem schulde. Aber hier geht's bei der Vergebung geht's darum, Beziehungen heil zu machen. Und das kann ich nur in Verbindung mit dem anderen und mit Gott. Weil Gott mein Richter ist und der andere vielleicht an seinem Recht festhält, mich zu richten. Und das muss man aus der Welt bringen. Und deswegen gibt es eigentlich auf die Bitte nach Vergebung nur zwei mögliche Antworten. Die erste ist, ich kann, / will, ihr nicht vergeben. Oder ich vergebe dir im Namen Jesu. Könnt ihr mal überlegen, wie ihr es haltet. Ja, ich finde es immer wieder interessant, weil ich das sehr oft merke, dass die Leute dann sofort Vergebung mit Entschuldigung in Verbindung bringen. So, und jetzt letzter Punkt. Was hindert uns daran, diese bitteren Wurzeln auszureißen? Es ist keine Frage. Es gibt schwere Straftaten, es gibt Misshandlungen und die brauchen Zeit. Die brauchen Zeit, dass man darüber hinwegkommt, dass man erstmal persönlich seinen Zugang dazu findet, dass man persönlich damit abschließen muss, ja, bevor man jemandem vergeben kann. Das ist keine Frage. Auch Kriegsgräuel, Traumabewältigung aus Kriegszeiten, ja, wer hier kommt aus Syrien und so weiter und hat den Krieg live miterlebt, diese Menschen sind traumatisiert und die können mit Sicherheit nicht sofort vergeben. Das ist keine Frage. Aber wenn wir ehrlich sind, sind das ja in unserer Kultur eigentlich eher die Ausnahmen. Und die Regeln sind eigentlich diese täglichen Verletzungen aus unseren täglichen Beziehungen. Ja? Und ich denke, diesen Vers von den 70 mal 7 mal vergeben, die sollte man auch darauf anwenden. Wenn ich mit jemandem im Clinch bin, weil ich irgendwo verletzt bin, dann sollte ich das direkt mit ihm auch bearbeiten. Wir sind in zwischenmenschlichen Beziehungen. In zwischenmenschlichen Beziehungen gibt es Streit. Wer keinen Streit hat, wer sagt, er hat keinen Streit oder er hat nie Konflikte miteinander, der hat entweder einen Partner, der sich zurückzieht, oder er ist derjenige, der sich zurückzieht, wenn es Streit gibt, um den häuslichen Frieden zu wahren. Ja? Ja. Unsere unterschiedlichen Wahrnehmungen, die gehören halt einfach auch zu unseren Persönlichkeiten. Und was uns auch oft hindert, ist das Thema Menschenfurcht. Wenn wir uns mit dem Thema nochmal auseinandersetzen und mit der Person sprechen, die uns verletzt hat, dann stehen wir natürlich in der Gefahr, dass wir erneut verletzt werden. Aber auch da gibt's ja Hilfe. Dankenswerterweise haben wir das Managerhandbuch, die Bibel, ja, wo alles drinsteht. Und ich habe heute viele Bibelstellen, ich weiß das, aber ich finde das so toll, ja. Also es gibt unendlich viele Bibelstellen, die man da hätte anwenden können noch. Aber ich fand es so gut. In Matthäus 18, 15 bis 20, da steht: Sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht. Zwischen dir und ihm alleine. So, das ist der erste Step. Hört er nicht auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm ein oder zwei zu dir, damit jede Sache durch Zweier oder Dreier Zeugen Mund bestätigt werde. So, ist ja auch schon mal perfekt, ne? Da hat man schon mal Zeuge, dass man auf jeden Fall von sich aus bereit ist, diesen Gang nach Canossa auf sich zu nehmen und um Vergebung zu bitten. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. So, dann brauchst du dir keinen Kopf mehr zu machen. Dann hast du nämlich deine Mittel ausgeschöpft. Wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch unter euch einig werden. Ich bin Hesse, gell? Das ist das Eich und euch, ist schon ein bisschen kompliziert, gell? Wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich habe das mehrfach erlebt, dass man Verhaltensweisen ändern kann. Ich bin mit meiner Frau zusammen in einen Seelsorgeverein eingetreten, oder beziehungsweise wir haben den mitgegründet, ja, weil wir einfach gemerkt haben, dass in unserem Leben immer wieder Vergebung von Nöten ist. Und dass vieles in uns schlummert, wo wir Probleme haben mit Menschen. Und das ist eigentlich nicht das Problem mit dem Mensch, sondern das ist irgendwo eine bittere Wurzel, die irgendwann mal gesät wurde in unserem Leben und die irgendwo aufgegangen ist. Und deswegen Misstrauen gegen bestimmte Menschen da ist oder auch Zorn oder sonst was. Ja. Und das bringen wir eigentlich regelmäßig auch in die Seelsorge. Und die Seelsorge ist uns da eine ganz, ganz große Hilfe. Und wir haben einfach erlebt, dass dadurch Beziehungen geheilt werden. Aber in erster Linie ist wichtig, dass meine Beziehung zu Gott geheilt ist, dass die in Ordnung ist, weil dann kann ich auch auf den anderen zugehen und kann dafür sorgen oder alles tun, damit die Beziehung zu meinem Nächsten heil wird. Und bei Seelsorge geht es nicht darum, im alten Dreck zu wühlen. Das höre ich oft. Ja, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich für mich etwas tue, dass ich heil werde. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du bist ein großer und mächtiger Herr in unserem Leben. Wir danken dir, dass du einfach in unser Leben getreten bist und uns so vieles mitgegeben hast. Danke, dass du uns Veränderung schenkst, dass du uns auf unserem Heiligungsprozess begleitest. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, Vater, dass wir das in unserem Leben immer wieder erkennen, wo bittere Wurzeln auch schlechte Früchte bringen. Und dass wir diese schlechten Früchte nach und nach einfach abschlagen, diese Wurzeln ausreißen und dass wir einander in Liebe begegnen. Vater, danke, dass du unsere Heiligung einfach willst. Und danke, dass du da deinen Geist zurückgelassen hast, der uns in alle Wahrheit führt. Ja, und ich bitte dich darum, dass deine Wahrheit in unserem Herzen tiefe Wurzeln schlägt. Amen.